Talk mit Thees.
Man geht dieses Abenteuer ein und guckt einfach nochmal, wie kommt man mit sich, der Welt, der Natur und der Technik da draußen klar. Also das ist immer noch ein großes Risiko, wenn jetzt die Vendée Globe im Atlantik leichtwindig ist, dann kann das mich immer noch teuer zu stehen kommen, diese Designentscheidung, die wir getroffen haben. Wenn uns ein australisches Kriegsschiff zum Beispiel zur Hilfe kommen sollte, könnten die durchaus dann 10 Tage bis 2 Wochen brauchen, um überhaupt zu der Stelle zu gelangen, wo wir sind. Das Boot springt, macht ganz viel Lärm und bewegt sich in alle Richtungen. Eigentlich denkbar der ungünstigste Ort für eine Gehirnerschütterung. Es ist natürlich wirklich die schwierigste Grenzerfahrung, die ich in meinem Leben erlebt habe.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich treffe mich gerne mit spannenden Menschen, so wie in dieser Folge Boris Herrmann. Er ist der bekannteste deutsche Segler. Mit dem Team Malizia war er 2023 beim Ocean Race dabei, dem härtesten Rennen der Welt. Es ist die berühmteste Teamregatta der Welt. 5 Mannschaften segeln in 6 Monaten einmal um den Globus. Und Mensch und Material gehen an ihre Grenzen, beziehungsweise werden an ihre Grenzen geführt. Wir haben uns getroffen in seiner Heimatstadt in Hamburg und ich war überrascht, wie ruhig, wie entspannt, wie gedämpft auch, wie langsam Boris Herrmann von seiner Art ist, das hatte ich so nicht erwartet. Denn dieses Hochseesegeln, das ist eine so dynamische, wuchtige Angelegenheit. Erst recht, wenn du 80 Tage alleine unterwegs bist, bei der Vendée Globe zum Beispiel, das ist so eine Art Ironman fürs Segeln. Aber vielleicht hat er diese Besonnenheit in der DNA, die ihn dann zu einem großen Segler macht und die dir auf dem Ozean besonders hilft. Und gerade beim Hochseesegeln sind Krisen ja vorprogrammiert. Die Frage ist ja immer nur, wann passiert was? Wann bricht der Mast? Wie der erfolgreichste deutsche Segler tickt und welche Art von Krisen wie bewältigt wurden, das hört ihr jetzt. Kommt mit an Bord. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Boris Herrmann ist da. Moin, ahoi.
Hallo, ich freue mich.
Wie begrüßt ihr euch an Bord? Gibt es ein Ahoi heutzutage? Sagt mal Ahoi doch.
Also ich bin der einzige Deutsche meistens.
Ja, also. Aber ist ja sehr international. Ahoi ist ja eigentlich, glaube ich, sogar eher aus dem Englischen.
Aha, das wusste ich nicht.
Meine ich, mit Y auch.
Okay, ja stimmt, müsste eigentlich. Aber es wird nicht mehr verwendet.
Ich hätte gedacht, Ahoi sagt man auch, es wird nicht mehr verwendet. Du wüsstest das auf jeden Fall.
Nee, es ist wirklich absolut ungebräuchlich.
Boris Herrmann, der bekannteste deutsche Segler, der mit seinem Team Malizia auch beim Ocean Race 2023 dabei war. Das härteste Rennen der Welt, die berühmteste Teamregatta der Welt. 5 Mannschaften segeln dort in 6 Monaten einmal um die Welt in 7 Etappen. Und wir versuchen das mal gemeinsam gleich zu beschreiben, wobei vor allem brauche ich dich dazu, was die Crews sich selbst und natürlich auch dem Material abfordern. Du warst auch dabei bei der Vendée Globe, das ist die große harte Tour in 80 Tagen um die Welt als Solo-Segler. Das ist mal noch eine ganz andere Sache. Und oft geht es auch einfach nur darum anzukommen, womit man nicht immer rechnen muss. Wann bist du das letzte Mal nicht angekommen? Ganz am Ende.
Ich bin immer angekommen. Ich habe noch nie aufgegeben, glaube ich.
Ja.
Ja. Nee, wir sind immer angekommen.
Es gibt gleich 2 Bücher, in denen auch ihr geschrieben habt über diese Tour. Einmal Boris Herrmann und das Rennen um die Welt. Das ist letztes Jahr rausgekommen mit dem Team Malizia im Ocean Race. Und jetzt auch ganz neu Abenteuer Ocean Race mit meinem Team beim Rennen um die Welt. Das ist so eine knallharte Geschichte, dieses Ocean Race. Und ich bin sicher, dass nach unserem Gespräch ganz viele das nächste Ocean Race detailliert verfolgen wollen, auch wenn es noch ein paar Jahre hin ist. Was aber dieses Jahr noch kommt, das ist die Vendée Globe. Und da gehst du wieder alleine auf Tour. So, aber darüber sprechen wir später. Es fing ja gar nicht so gut an bei euch, ne, mit diesem Ocean Race 23. Du hattest kurz vorher nochmal, bevor der Start war, der offizielle, hattest du eigentlich schon deinen ersten Nervenzusammenbruch?
Wir hatten Probleme mit den Foils.
Ja.
Da konnten wir zum Glück für Ersatz sorgen. Foils sind diese Flügel, die rechts und links oder so gebogene Schwerter, die aus dem Boot rausragen und unter Wasser dann bei entsprechender Fahrt dafür sorgen, dass das Schiff angehoben wird und übers Wasser fliegen kann fast.
Ja.
Und die Dinger sind schwierig zu bauen, es dauert ziemlich lange und wenn die waren halt strukturell beschädigt und nicht mehr einsatzfähig. Und zum Glück konnten wir welche finden, die halbwegs in unser Schiff passten.
was dann auch fast schon Zufall war, denn es war keine Selbstverständlichkeit. Die Dinger brauchen, glaube ich, 3 Monate, um gebaut zu werden.
Ja, 8 fast, ja.
Sogar 8. Wie kamt ihr denn so schnell an Ersatzfoils tatsächlich?
Ein Schiff, was erst viel später vom Stapel laufen sollte, hatte seine Foils schon fertig.
Ja.
Die haben da einfach dann mal ganz früh schon mal die Foils gebaut. Und die konnten wir dann übernehmen und es war noch genug Zeit. Es war also, deren Stapellauf war erst für August geplant.
Ja.
Also 8 Monate später, da war für die noch genug Zeit und die Bereitschaft dann auch zu sagen, okay, wir bauen uns nochmal neue Foils.
War das der Konkurrent, der euch die Foils überlassen hat in dem Fall?
Der war bei mir dann auch Konkurrent bei verschiedenen Rennen, aber der war nicht beim Ocean Race natürlich dabei und auch nicht jetzt bei der Vendée Globe.
Du bist ja ein sehr ruhiger Typ, also extrem besonnen, ruhig. Ich weiß aber, weil du es geschrieben hast, du bist einer, der sich permanent Sorgen macht. Wahrscheinlich mehr als alle anderen aus deinem Team. Ist das richtig?
Ja, also an den meisten Tagen ist das richtig.
Oder
es gibt auch gute Tage, wo ich mal nicht dran denke, was alles jetzt entschieden werden muss oder schief gehen könnte. Aber manchmal gibt es so Tage, da bin ich auch ein bisschen zu sorgenvoll.
Jahrelang habt ihr eure Kampagne, wie es ja immer heißt, vorbereitet für dieses Ocean Race 23. Und dann entdeckt ihr, und das auch, glaube ich, nur per Ultraschalluntersuchung, dass da im Material irgendwelche ja doch Risse sind, die man eigentlich gar nicht sehen kann. Kurz ist doch mal alles in Frage gestellt. Sind wir überhaupt rechtzeitig fit für den Start? Wie ging es dir an dem Tag, in den Stunden, als du das erfahren hast?
Ich war zum Glück selbst nicht vor Ort und das Team hatte sich schon die Idee überlegt mit den anderen Foils. Und ich musste sozusagen aufgrund der Nachricht dann erstmal abwarten, ob das mit den anderen Foils so halbwegs klappt.
Ja.
Und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis wir so richtig verstanden haben, wie passen die in unser Schiff, was müssen wir umbauen, damit wir das passend machen, passt es vom Timing und so weiter. Also das war dann eine spannende Zeit, aber in dem Moment hatte das Team schon einige Bewährungsproben auch bestanden und ich habe mich bei ein paar Fragen so eingemischt, aber eigentlich wusste ich das in guten Händen.
Ach, okay. Gut, dass der Chef nicht gleich von Anfang an informiert wurde vom Team Malizia. Wo kommt dieser Name eigentlich her, der ja gar nicht so positiv erstmal klingt? Malizia ist doch eigentlich etwas Bösartiges, oder?
Ich würde es übersetzen als das Schlitzohr.
Ah, das Schlitzohr.
Das trifft es, glaube ich, im Deutschen ganz gut.
Und welcher Sprache ist es denn entlehnt, das Wort Malizia? Es klingt erstmal italienisch.
Genau, also es ist der Gründungsmythos von Monaco. Und in Monaco ist ja auch das Team entstanden mit dem Namen Team Malizia. Und so tragen wir diesen Ursprung und diese Historie von uns mit uns im Namen.
Paul, der Skipper von Biotherm, einer eurer großen Konkurrenten, der hat ja gesagt, bei der Vendée Globe, da hat man normalerweise ein Problem am Tag. Hier im Ocean Race, da sind es 5. Das ist Alltag. Es gehen Dinge kaputt, es crashen Dinge. Und das ist euch ja zum Beispiel auch passiert auf der Etappe, die für euch eigentlich die wichtigste war. Es war die längste Etappe aller Ocean Races bisher. Diese dritte von Kapstadt nach Südamerika durch das Südmeer. Das war auch die Etappe, vor der hattet ihr am meisten Respekt. Gib uns mal einen kurzen Eindruck, was diese Etappe ausmacht. Was ist da besonders knifflig?
Also es ist eine Reise um die Antarktis. Im Grunde genommen, wenn man den Globus sich vorstellt und den nach so dreht, dass man von unten drauf schaut, dann sieht man fast die gesamte Route dieser Etappe. Man sieht die gesamte Erdoberfläche, auf der sich diese Etappe abspielt, nämlich im Wesentlichen eine Umsegelung der Antarktis. Und insofern ist es kalt, rau, windig in der meisten Zeit und mit dem Höhepunkt dann der Passage vom Kap Horn am Ende, bevor wir dann auf dieser langen Etappe noch weiter nach Norden gesegelt sind, bis nach Itajaí in Brasilien.
Und da passierte jetzt eigentlich wirklich erstmal ein GAU. Ein GAU, mit dem du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so früh gar nicht gerechnet hattest. Es gab Risse im Mast. Und es war wirklich fatal. Erinnerst du dich eigentlich noch? Ich meine, jetzt am Ende ist alles gut gegangen, ihr seid angekommen, ihr seid Dritte geworden. Es war eine unglaublich erfolgreiche Kampagne letztendlich. Und trotzdem, da ist ein Spalt im Mast, der bedroht all das, auf das ihr jahrelang hingearbeitet habt. Weißt du noch, wie das Gefühl war in dem Augenblick?
Ja, ich war ziemlich niedergeschlagen, das weiß ich noch. Aber war auch sehr froh gleichzeitig, dass mich das Team umgibt, dass ich also nicht alleine in dieser Situation war. Mhm. Insofern war das für eine Weile so ein bisschen so ein Schwanken zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Und die Hoffnung hat aber natürlich obsiegt.
Aber wie lange hat es gedauert, bis die obsiegt hat?
Also ich glaube, seitdem wir den, ab dem Moment, wo wir den Riss festgestellt haben, hat es vielleicht ein paar Stunden gedauert, bis man das so richtig realisiert hat, was das bedeuten könnte, dass wir möglicherweise umdrehen, nach Kapstadt zurückfahren und das Ocean Race für uns zu Ende ist. Ja. Und wir, wie du schon sagtest, diese ganze große Südetappe, deren wegen wir ja eigentlich vor allem dieses Ocean Race machen wollten, damit ich dort entscheidende Erfahrungen sammle, dann jetzt auch für die Vendée Globe. Ja. Dieses ganze Konstrukt drohte natürlich dann in sich zusammen und zu fallen. Und das dauerte auch eine Weile, das zu realisieren, was jetzt eigentlich auf dem Spiel steht. Ja. Und dann hat aber das Team an Land geforscht, auch mit den Konstrukteuren des Mastes zusammen, ob wir mit den Materialien, die an Bord verfügbar sind, die Festigkeit wiederherstellen können. Und auf die Antwort haben wir ein bisschen gewartet.
Während die Konkurrenz, muss man sagen, weitersegelt, ne?
Davonsegelt. Genau. Wir waren außerdem ja noch durch dieses ganze Malheur so ein bisschen den Anschluss verloren. Also es war dann der Wind, die anderen sind mit dem Wind davongedüst und wir hingen dann so auch in der Flaute.
Auch das
nicht. Die Flaute war jetzt nicht schlecht, um sich ein bisschen zu besinnen und zu überlegen, was macht man und auch eine Reparatur ins Auge zu fassen. Aber natürlich verliert man jede Stunde, sagen wir mal, verliert man 20 Meilen auf die anderen.
Da muss man das in Perspektive sehen, natürlich. Hier geht es um Monate, die dieses Wetter dauert. Und trotzdem fühlt sich jede verlorene Minute, fühlt sich einfach furchtbar an, oder?
Das ist immer so, ja. Und es ist 30 Meter hoch. Und da oben das zu reparieren, ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung.
Wer ist dafür zuständig bei euch an Bord, da hochzugehen? Wie gerne macht das der Chef?
Ich mache es ungern, also alle machen es recht ungerne, aber Rosi hat es sehr gut gemacht und Will, die beiden haben die Reparatur da oben umgesetzt.
Bei Flaute geht das ja noch, aber bei Seegang?
Also Seegang hat man immer.
Ja,
Seegang hat man immer. Es ist schon schwierig da oben.
Wie gefährlich ist es, das oben? Und wir reden von 28 Meter Höhe.
Das geht natürlich ziemlich hin und her und es ist schwierig, sich festzuhalten und gleichzeitig irgendwie sinnvoll zu arbeiten. Aber das war nicht die einzige Schwierigkeit. Die Herausforderungen waren insgesamt ziemlich umfangreich für diese Reparatur. Erstmal musste ein Bauplan erstellt werden. Wir hatten nachher so eine sehr detaillierte Anleitung. 40 verschiedene Lagen von Kohlefaser mussten in verschiedenen Winkeln auch aufgebracht werden. Mhm. Und das kann nicht alles auf einmal aufgebracht werden, sondern in einer Sequenz, die genau festgelegt ist, mit zeitlichen Abständen. Und das bedeutet, dass man sozusagen auch die Arbeit koordinieren muss zwischen unten und oben. Unten imprägnieren wir die Carbonfaser mit Harz und senden es dann nach oben in einem Eimer und dann oben wird es angebracht. Und dazu hatten wir zum Glück eine Kommunikationsmöglichkeit, so ein Bluetooth-Headset. Ja. Das hat uns extrem das Leben erleichtert, weil es irgendwie durch Klopfzeichen oder Zurufen ziemlich schwierig gewesen wäre, diese präzise Arbeit dann zu koordinieren.
Und man darf nicht zu früh wieder starten, oder? Um zu gucken, dass auch wirklich alles ganz fest ist oder so, oder der Harz hart geworden ist. Ich bin jetzt nicht der Fachmann.
Genau, nee, sowas. Man muss aushärten und das dauert eine Weile. Und je kälter es ist, desto länger. Wenn es zu kalt ist, kann es gar nicht aushärten. Und wir haben aber Glasfaser im Mast, die Deformation des Mastes analysiert. Und die gibt uns auch genaue Angaben über die Temperatur. So konnten wir also sehen in der ersten Nacht, wie kalt war es durchschnittlich. Und daraus konnte dann wieder berechnet werden, wie lange wir jetzt noch warten, bis wir sozusagen davon ausgehen, dass es komplett ausgehärtet ist. Also insgesamt hat uns das 2 Tage beschäftigt, die ganze Sache.
2 Tage, die ihr am Ende wieder aufgeholt habt. Wie lange hat diese Etappe gedauert? Was weiß ich, 35 Tage? 35 Tage. Okay, ihr habt aber 2 volle Tage verloren. Und jetzt ist ja wirklich das Spannende, auch für die Laien. Warum? Wie konntet ihr diese Etappe trotzdem gewinnen?
Unser Boot ist besonders stark in den Südmeeren, besonders dafür konzipiert, dort wo rauer Seegang ist, starker Wind von hinten bläst, dort gut voranzukommen. Und das war dann auch so. Das Boot hat sich super bewährt und wir konnten Schritt für Schritt wieder ranfahren an die Flotte und dann die anderen auch tatsächlich überholen.
dass ihr das Boot so gebaut habt, das war durchaus ein Risiko, oder? Es gab Menschen, die waren extrem skeptisch. Es war das Boot, das du im Kopf hattest für dieses Ocean Race. Was war das große Risiko beim Designen dieses Boots? Am Ende hat alles geklappt, aber im Hinterkopf war bei dir wahrscheinlich, wie wird es funktionieren?
Also das ist immer noch ein großes Risiko, wenn jetzt die Vendée Globe im Atlantik leichtwindig ist und ich dann mit Rückstand in die Südmeere einbiege, dann kann das mich immer noch teuer zu stehen kommen, diese Designentscheidung, die wir getroffen haben. Ich glaube, dass es in den Südmeeren eines der schnellsten Schiffe sein wird. Man muss sich gucken, wie es sich dann insgesamt bei der Vendée Globe bewährt auf der ganzen Route. Das Fatale ist, jetzt liegt die letzte Vendée Globe schon wieder 4 Jahre zurück und ich würde jetzt ein ganz anderes Schiff bauen. Ein bisschen ausgewogener, ein bisschen mehr auf die atlantischen Bedingungen auch zugespitzt. Wenn man dann aber wiederkommt vom Vendée Globe, ist man militant, so war es zumindest letztes Mal, militant überzeugt, dass es so gar nicht gehen kann und dass es... dass man wirklich ein seetüchtiges Schiff bauen muss. Und das ist einfach immer dieses Spannungsgefälle bei der Yachtarchitektur. Wir können schnelle Boote bauen, aber die dann mit der Realität da draußen zu konfrontieren und mit dem, was es für uns als Segler bedeutet, das ist ein ganz interessanter Prozess. Und die Wahrheit da ist auch noch nicht gefunden. Man wird mal sehen, wie dieses Vendée Globe läuft und dann werden wir wieder alle neue Schiffe bauen, die wieder völlig anders sind.
Es gab aber auch, ich weiß es aus dem Buch, einen Yachtarchitekt, mit dem hast du gesprochen, der hat dich mehr oder weniger ausgelacht, aufgrund deiner Pläne.
Ja, unser Boot ist sehr rund und rund bedeutet einfach relativ viel Widerstand, wenn man jetzt bei normalen Bedingungen, ich sag mal im Atlantik bei den meisten Bedingungen segelt, hat es etwas mehr vielleicht Widerstand. Und vor allem das Heck ist so ein bisschen hochgezogen. Eine runde Nase, die wir vorne haben, die auch schon da noch ein bisschen radikaler war als zu der Zeit bekannt. Die haben sie jetzt alle eigentlich, aber unser Heck ist auch mehr auch nach hinten hochgezogen. Und das ist eigentlich was in allen Computermodellen ein extremer Nachteil ist. Das wissen wir auch, aber natürlich sobald Seegang dazu kommt, können wir es nicht mehr so genau berechnen. Und wir wissen aus der Praxis, dass wir dann mit so einem Boot auch ganz gut vorankommen. Beziehungsweise je mehr Seegang und je mehr Wind, desto schneller kommen wir mit so einem Boot dann auch voran.
Das heißt, wenn so ein Sturm naht, den kann man nutzen, oder? Also Sturm ist teilweise wirklich gut, Orkan ist schlecht. Auf welche Art von Wind hast du dich gefreut, hattest du gehofft tatsächlich auch im Südmeer?
Alles über 20 Knoten Wind wird anstrengend und das hat man oft in den Südmeeren. Und deswegen ist das Boot so ein bisschen wie so ein Geländewagen, sage ich mal, im übertragenen Sinne, um auch wenn es schwierig wird, dann noch Dinge wegfedern zu können und auch durch schwieriges Gelände durchzukommen.
Antoine, das ist euer Onboard-Reporter. Ihr seid ein Team aus 4 Seglern und der 5. ist ein Onboard-Reporter, der das Ganze dokumentiert, der das Ganze filmt, der Fotos macht, der aber nicht eingreifen darf. Wie kann man sicherstellen, auch von Seiten der Rennleitung, dass dieser 5. Mann nicht eingreift?
Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir dazu was unterschreiben mussten, aber in der Regel ist es so eine Art Ehrendeklaration, okay. Ja. Und in unserem Fall kann Antoine nicht richtig segeln. Er ist Kitesurfer und hat davon nicht gut, viel oder? Ahnung. Und da gehe ich von aus, dass das eigentlich kein großes Risiko ist, dass die Konkurrenz uns da betrügt.
Antoine hat einen schönen Satz gesagt, der große Freude gemacht hat. Er hat gesagt, segeln ist doch in Wahrheit ununterbrochen etwas reparieren zu müssen. Ich verstehe den Reiz nicht. Und ich verstehe auch nicht, wo das ganze Wasser herkommt, das ich ständig mit Schwamm und Eimer aus dem Schiff hole. Alle gehen an ihre Grenzen bei diesem Unterfangen, bei diesem Ocean Race. Die Menschen, die SeglerInnen gehen an ihre Grenzen. Das Material wird ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Ansonsten kannst du auch vorne nicht dabei sein. Deswegen geht ja auch so viel kaputt, weil man immer an der Schwelle einfach zum Brechen arbeitet, um den Leuten einen Eindruck zu vermitteln, worin eigentlich diese Härte dieses Rennens besteht. Ich glaube, es ist nicht der Kampf gegen die Natur. Es ist vielleicht auch nicht die menschliche Erschöpfung. Für dich persönlich, worin besteht die allergrößte Anstrengung?
Also es gibt Momente, wo man sich niedergeschlagen fühlt, natürlich besonders, wenn es so Rückschläge gibt wie die technischen Schwierigkeiten, die immer mal wieder auftreten können. Jetzt während der Etappe 3 hatten wir mit dem, während der langen Etappe im Südmeer hatten wir mit dem Mast zu kämpfen und später auch noch mit unserer Lichtmaschine und ich glaube noch mit ein paar anderen Sachen, mit unserem Foilsystem. Und da ist man dann auf der einen Seite aktiviert, kämpft wirklich dann um den Fortbestand der Kampagne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Und wir reden ja von 25 Millionen Euro, die dahinter stecken, jahrelang Sponsoren suchen, Geld zusammenkratzen.
Die Zahl haben Sie jetzt gesagt, die ist natürlich unbekannt.
Also, ach so, ich habe die gelesen.
Ah ja, nee, da gibt es aber keine...
Dein Buch gelesen.
Da gibt es keine Angabe zu, sage ich
okay.
mal.
Okay, mit anderen Worten, es ist noch viel mehr.
Das ist jetzt einfach spekulativ.
Ja.
Das kostet natürlich Geld, aber wie viel sagen wir nicht. Es spielt auch keine Rolle. Nee, natürlich, das kostet Geld und dann... das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass natürlich hier einfach über sehr viele Jahre Vorbereitungsarbeit reinfließt und sich natürlich auch viel mehr als nur wir 5 Segler daran beteiligen und wir jetzt nicht einfach das Handtuch werfen. Ja. Zu keinen Umständen in der Regel. Dass wir aufgeben, dazu muss eine ganze Menge passieren. Mhm. Irgendwann gibt es auch Konstellationen, wo man vielleicht aufgeben muss, aber das... toi, 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 so bisher sind wir noch nicht in die Situation gekommen.
Verletzungen passieren auch. Du selber hattest eine Verbrennung, die ist beim Kochen passiert. Man kann eigentlich kaum kochen. Also zunächst mal diese Nahrung, die ihr zu euch führt, die ist fast vergleichbar mit Astronautennahrung, oder? Sie muss einfach und schnell zuzubereiten sein.
Ja, einfach auch, weil man einfach oft eine Hand braucht, um sich festzuhalten oder festzukeilen. Deswegen kochen wir jetzt nicht... nicht Nudeln im Druckkochtopf, was man ja auch machen könnte. Aber es soll einfach schnell gehen und nahrhaft sein. Und oft hat man auch nur eine Hand frei.
Was ist dein Lieblingsessen, was du dir hast einpacken lassen?
Ach, es gibt ein paar, ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht an die Namen, aber es gibt gutes Essen. Das ist halt vakuumiert oder auch gefriergetrocknet zum Teil. Und da haben wir so eine Mischung. Und es gibt fast für jeden Tag ein anderes Gericht, wenn wir wollen. Mhm. Gute Sachen. Es ist mehr die Umstände, unter denen man isst, die einem irgendwann ein schönes gemeinsames Essen mit anderen Leuten an einem ruhigen Tisch vermissen lassen.
Es muss immer schnell gehen und vor allem mit einer Hand dann.
Meistens schon, ja.
Und trotzdem ist dann irgendwann mal das Wasser übergeschwappt auf deinen Fuß. Das war eine Verbrennung, die relativ heftig war. Wie viel Grad ist am Ende, kann man das sagen?
Ich weiß gar nicht den Fachbegriff, aber ja, ich musste dann operiert werden und bin dann für mehrere Wochen ausgefallen.
Operiert werden wo?
Auf den Kapverden.
Ich will nochmal aufs Südmeer gehen. Da ist ja der Point Nemo dann irgendwann. Das ist der Punkt, glaube ich, der am entferntesten auf dem ganzen Planeten von jeglichem Leben und Zivilisation, also menschlicher Zivilisation ist. Wie viele Kilometer um dich herum, 2500 Kilometer in jede Richtung, ist kein Land in Sicht. Das ist in unserer Vorstellung fast schon beängstigend für dich, klar, in gewisser Weise Alltag. Wie fühlt sich das an für dich, zu wissen, 2500 Kilometer in jede Richtung, da ist kein Mensch?
Ja, das ist ja nicht nur so an so einem Fleck, so, sondern eigentlich die ganze... das ganze Südmeer rund um die Antarktis sind wir in einer Wildnis, einer der letzten Wildnisse vielleicht auf diesem Planeten, wo wir auch nicht wirklich Hilfe von außen erwarten können. Oder wenn, dann mit einer großen Zeitverzögerung von vielleicht 2 Wochen. Also wenn wir dort wirklich jetzt, sage ich mal, Mastbruch erleiden, da rumtreiben oder andere Dinge passieren, dann kann man nicht einfach sagen, so, jetzt fahre ich nach Hause, sondern dann... im Zweifelsfall, wenn uns ein australisches Kriegsschiff zum Beispiel zur Hilfe kommen sollte, könnten die durchaus dann 10 Tage bis 2 Wochen brauchen, um überhaupt zu der Stelle zu gelangen, wo wir sind.
Klingt irgendwie ein bisschen beängstigend für dich. Ist halt so. Man hat die Zeit.
Man hat die Zeit vielleicht nicht. Wenn man verletzt ist, ist es natürlich schwierig, ne? Also deswegen sind wir alle intensiv ausgebildet und ausgerüstet und haben... natürlich telemedizinische Beratung und solche Dinge. Also das ist die schwierigste Vorstellung, dass sich jemand akut so verletzt, dass man die Zeit eben nicht hat. Aber das ist zum Glück nicht vorgekommen.
Welche Operation kannst du durchführen? Notfalls.
Amputation.
Ehrlich?
Nein, ich scherze. Also,
ich dachte gerade, krass. Da machst du den Spaß, ne? Amputation. Nein, aber was könntest du machen? Könntest
also ich
du
einen kann
Blinddarm zum Beispiel?
Könntest selbst,
du einen Blinddarm operieren?
Nein, das kann auch niemand. Das ist eine Legende. Das kann man, glaube ich, selbst als Arzt wahrscheinlich nicht selbst bei sich machen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine Legende ist.
Ja.
Aber
von einem habe ich mal gehört, der hat das bei sich gemacht.
Okay.
Ich weiß nur nicht mehr genau, wer das war. Es war irgendein Prominenter, der musste das machen. Aber ich kriege es leider gerade im Moment nicht mehr hin. Mhm.
Stichwort Legende. Also ich kann selbst eigentlich nichts, aber wir rufen einfach unseren Arzt an.
Okay.
Und der hat mit uns alle Handgriffe schon mal geübt, die Situation. Und nicht nur da, auch in den verschiedenen Jahren vorher bei anderen Rennen haben wir immer wieder medizinische Schulung. Sind daher dann hoffentlich nicht überfordert zu reagieren, wenn wir was machen müssen. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, viel kann man nicht machen.
Eure niederländische Kollegin Rosalien, die Rosi, die hat, also ich weiß auf jeden Fall, eine heftige Gehirnerschütterung und eine große Wunde. Ich glaube, eine Narbe, die sie auch ihr Leben lang mit sich stolz rumtragen wird. Das war aber kein Spaß. Also die hat sich schon sehr arg verletzt. Was konntet ihr da machen?
Sie ist aus der Koje gefallen und auf dem Kopf gelandet.
In einer stürmischen Nacht, oder?
Ja, eine Woche vor Kap Horn in der schweren See. Mit der Gehirnerschütterung kann man nicht viel machen. Das Boot springt, macht ganz viel Lärm und bewegt sich in alle Richtungen. Eigentlich denkbar der ungünstigste Ort für eine Gehirnerschütterung. Und ihre kleine Platzwunde konnte man leicht ein bisschen zunähen.
Okay, wer hat genäht?
Antoine.
Ah, sogar Antoine, der Bordreporter.
Ja, insbesondere er, genau. Also wenn er die meisten Onboard-Reporter waren nochmal besonders medizinisch geschult auch.
Ich finde es ja wirklich kurios, dass die Menschen, die euch am nächsten waren, das waren die Astronauten oben auf der ISS. Das waren die Menschen, die am nächsten an euch dran waren, in diesem Teil der Südsee, wo die ISS später mal, habe ich gelesen, auch bei euch versenkt werden wird. Genau dort. Oder ich glaube, die russische Raumstation.
Teile davon.
Teile davon. Und auch die Mir liegt da unten irgendwo, weil eben dort so gut wie keine Menschen sind. Es ist schon ein sehr einsamer Ort. Aber so wie ich deinen Aussagen das entnehme, daran verlierst du eigentlich keine Gedanken, oder wie einsam das hier ist. Es geht einfach nur immer geradeaus.
Klar, doch, wir haben es natürlich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee, oder nicht ein Klischee, aber dieser Point Nemo verkommt auch so ein bisschen zu so einer Floskel vielleicht. Ich glaube, die Faszination, die das für uns auch ausmacht, steckt nicht darin, dass wir jetzt sozusagen mathematisch gesehen am entferntesten Ort der Welt sind, sondern die Südmeere haben eine ganz besondere Rauheit und Faszination im besten Fall sehr langen Dünungen und großen Wettersystemen, mit dem wir dort schnell vorankommen, aber auch auf sehr langen Distanzen mit langem Atem sozusagen unsere Kurse abstecken. Mhm. Und unsere Begleiter sind dort die Albatrosse, also riesige Vögel, die auf der Ozeandünung schweben, hat man das Gefühl, die gleiten sozusagen an der Wellenoberfläche mit diesen Wellen mit und bewegen daher ihre Flügel kaum. Und man hat das Gefühl, die sind wirklich eins mit dem Ozean. Die sind unsere Begleiter. Wenn wir dort unten ankommen, sehen wir irgendwann die ersten Albatrosse und die bleiben dann 6 Wochen mit uns, bis wir einige Tage an Kap Horn vorbei sind.
Wie wird geschlafen? Wie funktioniert das? Kriegst du deine 4 Stunden Schlaf bei so einem Seegang am Stück?
Also wir machen 4 Stunden Wache und dann 4 Stunden Freiwache. Schlaf im Idealfall, aber auch die Zeit, in der man eigentlich isst oder sich um Reparaturen kümmert. Wenn Segelmanöver sind, dann sind alle wach. Das heißt, oft sind diese 4 Stunden Pause unterbrochen oder nochmal unterteilt. Die Qualität des Schlafs ist nicht besonders gut, wenn man dann schläft, in der Regel, weil es einfach laut ist, sich alles bewegt und zum Teil so stark, dass man halt wirklich hin und her geschleudert wird in der Koje. Und dann gibt es auch Bedingungen, da kann man einfach fast nicht schlafen. Ist fast unmöglich.
Und das summiert sich dann.
Es ist auch ja keine, das ist auch nicht der Ziel. Es ist keine Freizeitreise, keine Erholungsfahrt. Und trotzdem kommt man damit ganz gut klar, weil man dann doch immer wieder Pausen findet, wo man sich auch erholt.
Du hast die Lautstärke angesprochen. Wie laut ist es? Wie laut ist es an Deck oben? Wie laut ist es, wenn ihr etwas tiefer im Boot unten seid?
Also je mehr Wind und je schneller wir fahren, desto lauter wird es einfach. Und es ist eine Mischung der Geräusche von natürlich Wind in der Takelage, Windgeräusche, aber vor allem auch einfach die Geräusche des Wassers am Rumpf. An den Foils, am Kiel, an den Rudern, all das macht Geräusche, die sich mischen zu einer großen Geräuschkulisse. Und das kann auch lautes Aufschlagen sein des Schiffes, wenn es abhebt und dann wieder aufschlägt. Gurgelgeräusche und Heulgeräusche und Klappern und alles Mögliche gemischt. Man segelt auch immer ein bisschen mit den Ohren, wenn es ein bisschen oder die Geräusche sind gleichzeitig für uns wichtige Informationsquellen. Wenn irgendwelche ungewohnten Geräusche auftreten, dann haben wir vielleicht eine Gelegenheit, mal zu gucken, ist da alles in Ordnung. Insofern hat man schon auch immer ein Ohr fürs Schiff, obwohl das so ein schrecklicher, chaotischer Lärm ist eigentlich.
Einmal war es so laut, Rosi aus deinem Team hat einen Tinnitus davon getragen, weil es so laut gekreischt hat. Was kreischt? Ist es das Segel? Ist es der Mast? Wer kreischt?
Also alle Anhänge am Schiff, der Kiel, die Ruder und die Foils, alles, was sich durchs Wasser bewegt, diese Profile, die können in Vibration geraten, wenn sie nicht perfekt geformt sind. Und das war bei Etappe 1 und 2 noch der Fall. Und in Kapstadt haben wir das dann in den Griff gekriegt, sodass das Problem dann behoben war. Aber die haben so Heulgeräusche gemacht und sind sozusagen in Schwingung geraten bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und das war einfach extrem laut nochmal im Schiff.
Was ist aus dem Tinnitus geworden? Denn Tinnitus ist ja immer sehr ernst zu nehmen.
Ach, das haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen. Ach,
hast du den immer noch, den Tinnitus? Also bleibt der?
Ja.
Okay, das ist der Preis.
Ja.
Das ist der Preis für lautes Segeln. Da lachst du ganz.
Ich kenne nicht viele Leute, die keinen Tinnitus haben, glaube ich.
Aber. Ach, wirklich? Ja, oft entsteht er durch Stress.
Ja,
aber bisschen Stress oder durch Rockkonzerte halt.
Ein bisschen Stress gehört auch dazu.
Lass uns ganz kurz nochmal über euer Schiff, die Sea Explorer, die Malizia Sea Explorer, sprechen. Denn das ist ja auch ein Wettkampf an Technik. Es geht um Innovationen. Es ist ein bisschen wie in einem Raumschiff, oder? Also die IT ist so, vielleicht ist es komplizierter als in einem Raumschiff, ich bin nicht so ganz sicher. Was lässt sich alles regulieren? Damit wir mal so einen Eindruck bekommen, wo ist auch wirklich Computertechnik bei euch an Bord im Einsatz?
Der interessanteste Bereich ist die Steuerung des Schiffes, also der Autopilot. Das ist im Grunde genommen Regelungstechnik. Ja, man hat Sensoren, die irgendwelche Angaben machen. Zum Beispiel das Boot liegt schräg, beschleunigt, verlangsamt, bewegt sich in der Höhe.
Wird alles
permanent
gemessen.
Informationen kann man dazu verarbeiten, um jetzt mit den Ruderblättern das Schiff zu steuern. Zu sagen, okay, wir wollen versuchen, eine möglichst gute Durchschnittsgeschwindigkeit. Oder das ist das, was wir dann letztendlich machen. Wir versuchen, die Steuerung so einzustellen, dass das Boot eine möglichst gleichmäßige Geschwindigkeit fährt und eine gleichmäßige Schräglage hat. Weil wir da auf die Geschwindigkeit und die Schräglage auch die Foils einstellen. Die Foils erzeugen sehr viel mehr Auftrieb und Lift, wenn wir beschleunigen oder wenn wir schräger liegen würden. Deswegen versuchen wir irgendwie dieses Gesamtsystem so ein bisschen im Durchschnitt zu stabilisieren. Und ein Durchschnitt ist immer sehr schwer hinzubekommen. Eine Stabilität ist sehr schwer hinzubekommen in einem chaotischen System von Windböen, Dünungswellen, vielleicht noch einem anderen Wellensystem, was da drüber liegt, von einer früheren Windrichtung. Das ist alles sehr chaotisch und das Boot springt und hüpft und hebt ab, beschleunigt, kommt wieder auf und man versucht irgendwie permanent dieses Chaos in den Griff zu bekommen und eine gewisse Stabilität reinzubringen. Und dafür haben wir halt diese sehr ausgeklügelten Autopiloten.
Also der Autopilot, der arbeitet über große Strecken, aber manchmal setzt du dich mit deiner Entscheidung über den Computer hinweg. Der Computer weiß ja eigentlich alles. Der kann tausende Daten in einer Sekunde verarbeiten und für euch die richtige Trimmung, wie muss das Segel gesetzt sein, welcher Kurs wird eingeschlagen, kann er setzen. Also KI kann da ja auch wirklich extrem viel. Und dennoch, in welcher Situation hast du dich zum Beispiel mal über den Computer hinweggesetzt und hast deine eigene Entscheidung getroffen und sozusagen bist manuell rangegangen?
Es ist alles komplett manuell. Das Einzige, was eben nicht manuell ist, ist die Steuerung. Okay. Alles andere ist natürlich mit Schoten, Winschen, Winchkurbeln, dem Blick der Augen in die Segel. Das können wir heute noch erstaunlicherweise recht schwer numerisch abbilden, wie die Segel eigentlich getrimmt sind. Das kriegt man zwar hin, aber die Systeme, also sozusagen videobasierte Systeme, verbrauchen dann sehr viel Energie und funktionieren schlecht, wenn die ganze Zeit Gischt über Deck donnert und wenn wir da 6 Wochen lang durch die Südmeere fahren. Deswegen, die Segel gucken wir uns einfach mit unseren Augen an und trimmen das nach unserem Gefühl wirklich. Und auch das Wetter, die Wetterrouten, das ist auch sehr stark auf Erfahrung und Gefühl basiert. Natürlich nutzen wir auch Computermodelle, um mal zu gucken, wo wir so langfahren sollten. Mhm. Aber man fährt nie genau da lang, wo der Computer das vorschlägt. Es ist halt das Interessante, das ist, glaube ich, eigentlich das grundlegend andere beim Segeln. Wenn man das alles berechnen und computersteuern könnte, hätten wir ja überhaupt gar keine Daseinsberechtigung auf diesem Boot. Was sollen wir dann da? Es kann man aber eben.
Ja, ihr seid da, um zu reparieren halt.
Das kann man eben nicht. Man kann auch sogar das Design des Bootes nicht perfekt mit den Computern abbilden. Wir können die besten Designer losschicken, mit den größten Cluster-Rechnern und Rechenleistungen ausstatten. Und die Boote, die dann hinten rauskommen, sind komplett unterschiedlich. Wir können einfach dieses komplexe, chaotische System von Strömung, Seegang, Wind und Wellen eben letztendlich in seiner Gesamtheit nicht numerisch komplett abbilden.
Interessant, oder? Dass man das nicht kann. Also ich als Laie, mich überrascht es. Dich als Experte überrascht es nicht.
Man kann sich immer annähern, ne? Ja. Mit Modellen, aber die Modelle sind ziemlich schwach noch.
Es geht ja beim Segeln bei euch auch eigentlich selten darum, die direkte Strecke zu nehmen. Man stellt sich das ja so vor, wie vielleicht bei einem Autorennen oder bei einer anderen Rallye, dass man die kürzeste Strecke nimmt. Das ist beim Segeln bei euch nicht so. Denn dieses Ocean Race zum Beispiel, das ist letztendlich ein Hindernisrennen. Beschreib uns doch nochmal vielleicht auf plastische Art und Weise, woraus bestehen diese Hindernisse, die eben grundlegend entscheidend sind für die Entscheidung, die ihr trefft. Und wir wissen, 5 verschiedene Teams, die segeln vielleicht in 5 verschiedene Richtungen als erstes los, was uns Laien erst einmal überrascht. Was sind diese Hindernisse, die euch erwarten und die letztendlich den Kurs bestimmen?
Also wirkliche Bahnhindernisse ist natürlich das Land, Inseln, der Südpol mit seiner Eisgrenze drumherum. Das ist bestimmt den Kurs sehr maßgeblich, wo ihr uns die Rennleitung ja vorgibt, mit Ausschlusszonen, wie dicht wir maximal heranfahren dürfen. Bei dem Stichwort Hindernis würde ich auch an andere Schutzzonen denken, wie zum Beispiel Verkehrstrennungsgebiete, wo besonders viel Verkehr ist. Dort dürfen wir dann auch laut Reglement nicht durchfahren. Oder Walschutzgebiete gab es jetzt das erste Mal in unserem Rennen einige. Aber das, worauf deine Frage, glaube ich, mehr anspielt, ist, dieses Abweichen der Kurse passiert dann durch eine verschiedene Interpretation der Wetterabläufe. Aber auch manchmal reicht es, dass man einfach 20 Seemeilen voneinander entfernt ist, dass sich für uns eine Konstellation dann auch schon mittelfristig anders entwickelt als für jemanden anders, der das vielleicht noch schafft, vor einer Kaltfront zu bleiben mit einer anderen Windrichtung. Sobald die durch ist, dreht der Wind 60, 70 Grad, dann haben wir eine ganz andere Situation und fahren sofort einen anderen Kurs. Und auf einmal haben wir riesen Querabstände zwischen 2 Wettbewerbern, manchmal bis zu 1000 Seemeilen. Der eine ist weiter nördlich, der andere südlich. Und fahren in ganz unterschiedlichen Wetterregionen und kommen dann trotzdem innerhalb einer Stunde im Ziel an. Mhm. Weil es gibt eben nicht nur eine fixe Autobahn, sondern die Winde, die verschiedenen Winde und Seegebiete, die dann ja auch wirklich zu verschiedenen Möglichkeiten manchmal einen Ozean zu überqueren, auf einer Nordroute, auf einer Südroute. Mhm. Man kann quer durch das größte meteorologische Hindernis für uns, das St. Helena hoch im Südatlantik. Da können wir vielleicht manchmal einen Weg durch die Mitte finden oder wagemutig einschlagen oder den sicheren großen Umweg ganz außen um St. Helena hoch herum zu segeln. Das sind schon riesige strategische Entscheidungen, die dann zum Teil gefällt werden müssen.
Das heißt, die Interpretation des Wetters in 3 Stunden ist für die jetzige Entscheidung ganz wichtig, dass du interpretierst, wie wird das Wetter an der Stelle in 3 Stunden? Und dann wird es hoffentlich auch so. Dann war es eine gute Entscheidung.
Eher in 3, 4 Tagen.
Sogar so weit?
Ja, oder 14 Tagen.
Okay.
Also in 3 Stunden, da mache ich eher das, was ich sehe, unmittelbar. Das ist meistens nicht, dass da dann schon eine Stadt, das würde ich noch nicht Strategie nennen. Das ist sozusagen die Optimierung der Fahrtroute um ein größeres Ziel herum. So genau ist es nicht. 3 Stunden, da kommt es nicht drauf an, aber sozusagen, wo bin ich in einer Woche?
Okay, aber kein Mensch kann 7 Tage vorhersagen.
Doch, ziemlich gut. Doch.
Wirklich?
Ja.
Aber es klappt hier nicht. Bei uns an Land klappt es definitiv nicht.
Doch, relativ gut. Wir haben einen etwas eigenartigen Eindruck, weil wir natürlich uns vor allem für den Regen interessieren. Regen, das können wir nicht so gut vorhersagen. Wind können wir ganz gut vorhersagen. Also wir können gut vorhersagen, die Existenz oder Zugbahn großer Druckgebilde, Tiefdruckgebiete, Hochdruckgebiete. Okay. Also wir können relativ gut wissen, wie in einer Woche jetzt wird da ein großes Hoch sein, eine Ostdruckwetterlage über Hamburg, wo wir jetzt hier gerade sprechen, oder Westwindsituation mit einer Kaltfront dann möglicherweise, dann kann man sagen, okay, wird in den Tagen dann irgendwie mehr oder weniger so eine Wetterlage sein. Das ist das, was uns interessiert. Wie positionieren wir uns in dem großen Ganzen? Ob es um 12 Uhr in einer Woche regnet oder nicht, das kann man tatsächlich nicht vorhersagen und das ist aber auch irrelevant für die Routenplanung.
Nass kann es ja werden. Ihr seid eines der wenigen Boote, die noch einen Raum haben, in dem es trocken bleibt. Das ist bei anderen Teams nicht so, oder? Und da frage ich mich, warum haben die das nicht? Gell, ihr habt einen Raum, der ist definitiv trocken geblieben. Da ist kein Wasser reingekommen. Ist richtig?
Ja, ich hoffe, dass das bei den anderen auch so der Fall war. Also so waren jetzt eigentlich, das sollte eigentlich so sein, dass kein Wasser in die Kajüte eindringt, in den Wohnbereich des Schiffes.
Okay. Bei anderen Schiffen war das wohl der Fall. Da ging es rein, bis die Schlafsäcke, die überschwemmt wurden.
Ja, das ist ungewöhnlich. Da ist es irgendwie was noch, das wird bestimmt umgebaut, schätze ich mal. Das sollte nicht so sein. Aber was sich geändert hat, ist halt, dass alle Boote viel mehr Schutz bieten für die Mannschaft. Wenn man 10 oder 15 Jahre zurückguckt, waren alle Segelaktivitäten fanden draußen statt, komplett ungeschützt. Alle Winschen waren draußen, Winschkurbeln, Klemmen, Seile, das war alles im Cockpit draußen, offen, ungeschützt. Das geht auch bei einem Boot, was 12 oder 15 Knoten und mal im besten Fall bei gutem Wetter dann 25 Knoten segelt oder mal 30 Knoten surft. Aber so ein foilendes Boot, was 2 Meter über dem Wasser ist und dann ständig zur nächsten Welle springt und sich halt so bewegt und dann auch mal durchschnittlich 27 Knoten fährt über 24 Stunden, wie wir es ja bei unserer Rekordfahrt gemacht haben, da kann man einfach draußen nichts mehr machen. Man wird einfach weggerissen. Insofern arbeiten wir jetzt drin und haben ein geschütztes Cockpit, was sogar überwiegend auch trocken bleibt sogar. Mhm.
Ihr seid monatelang zu fünft auf engstem Raum, unter härtesten Bedingungen seid ihr zusammen. Ihr versteht euch alle gut. Du warst, glaube ich, sehr glücklich damit, wie du dein Team ausgesucht hast. Und was sind die Situationen, wenn trotzdem aber mal die Nerven auch blank liegen? Denn keiner kann 6 Monate lang am Stück gute Laune haben. Nicht mit dem Druck natürlich, der auch auf euch lastet. Auch wenn alles ganz super geklappt hat und alle sich verstanden haben. Was sind trotzdem mal auch die prekären Momente, wo ihr auch mal jemanden rausholen müsst aus seinem Tief?
Das tun wir natürlich. Wenn es jemandem nicht so gut geht, versucht man da da zu sein. Aber ich muss ja sagen, es war eigentlich keine kritische Stresssituation, die wir uns selbst als Mannschaft zwischen uns gemacht hätten. Ja. Wir sind ruhig und solidarisch umgegangen mit den Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren und hatten insgesamt eine Ausgewogenheit, Ruhe und Reife im Team. Und das lag auch an der Zusammenstellung des Teams. Dass es eben ruhige Charaktere waren, die einfach schön komplementär gut auch zusammenarbeiten konnten und keine lauten Charaktere, keine Ego-Leute, keine Besserwisser oder jetzt sage ich mal schwierigen Charaktere. Ja. Waren eigentlich Leute, die ich sehr gerne sofort wieder mit an Bord nehmen würde.
Du kannst aber auch mal laut werden, was man sich ja so gar nicht vorstellen kann, wenn man dir zuhört.
Selten.
Das ist alles sehr besonders. Selten, okay. Man muss es aber nicht manchmal laut werden. Müssen nicht manchmal Entscheidungen, Manöver getroffen werden innerhalb von 3 Sekunden? Schon. Dann geht's ab. Dann gibt's Action, oder? Gar nicht mal.
Ich glaube, laut ist dann auch eher selten. Also doch, klar, man ruft sich was zu, aber man, wenn es wirklich diese Import Race ist, das ist eigentlich das Stressigste, da rufen wir uns dann schon einiges zu, mal, aber man hört auch nicht wirklich, was die anderen sagen. Ich war sozusagen so ein bisschen die freie Position und habe dann sichergestellt, dass ich durch Blickkontakt und durch einen präzisen Austausch dann sicherstellen konnte, dass wir alle okay, wissen, was als nächstes passiert. Oder wenn ein Boot auf der anderen Seite ist oder irgendwie sowas. Dass wir uns wirklich laut Warnungen zugerufen haben, war eher selten.
Beschreib kurz mal die Bedeutung eines Import Races. Warum gibt es diese Import Races, die ja dann am Anfang einer großen Etappe zum Beispiel stattfinden?
Ja, das ist für uns ein Riesen-Gaudi, mit den Booten wirklich mal um so einen Rennkurs in der Bucht zu heizen. Die größte Herausforderung und das Wichtigste, die größte Priorität immer bei diesen Rennen ist, dass wir nicht irgendwie kollidieren oder unser Boot beschädigen, weil dann könnte dort sofort schon das ganze Rennen dann auch zu Ende sein. Wir brauchen nur mit unseren Foils uns gegenseitig zu berühren. Ist halt also sehr hohes Adrenalin, sehr hohes Risiko auch und daher müssen wir da einfach sehr gut aufpassen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Riesenreiz, auch mal wirklich zu versuchen, um so einen kleinen Kurs, der völlig ungeeignet ist für unsere Ozeanrennboote, drumherum uns als Segler zu bewähren, zu versuchen, gut zu starten, gutes Timing hinzubekommen, eine gute Segel- und Einstellungswahl direkt aus dem Start raus, die richtige Position und die richtigen Settings zu finden. Da sieht man einfach wirklich, wer kennt sein Boot, wer ist hier einfach richtig guter Segler. Ja. Und das macht irre Spaß und die Punkte zählen dann auch für die Gesamtwertung am Ende. Zum Glück nicht so nachhaltig. Also wenn man jetzt alle anderen Etappen gewinnt und alle Import Races verliert, dann gewinnt man trotzdem. Aber sie können schon so einen kleinen Ausschlag geben und das hält dann auch nochmal das Interesse hoch daran. Okay. Und natürlich ist es eine riesen Genugtuung, wenn man so ein Import Race, wir haben glaube ich 2 gewonnen. Und das letzte auch in Genua fast gewonnen. Das macht dann auch total Spaß natürlich nochmal zwischendurch.
Was ja durchaus erstaunlich ist, bei diesem großen Rennen, also 5 Teams, die da quasi um die Welt gegeneinander antreten, da ist natürlich eine unglaubliche Konkurrenz. Also es geht ja auch um Geld, es geht um Prestige, es geht um Erfolg. Auf der anderen Seite gibt es aber eine unglaubliche Kameradschaft und Solidarität. Das heißt, wenn ein Team ausfällt, Mastbruch, erstmal Desaster, dann wird einander geholfen. Das Team Guyot da aus Frankreich, die hatten Mastbruch. Du selber bist gleich rangegangen, hast eine WhatsApp-Gruppe gegründet, Support Team Guyot. Das ist schon etwas ungewöhnlich.
Also wir haben einen Spender finden können, der dieses Team ein bisschen finanziell unterstützt hat und konnten einfach insgesamt versuchen, so ein bisschen Verbindung herzustellen zu möglichen Leuten, die irgendwie helfen können oder irgendwelche Informationen haben. Letztendlich viel konnten wir dann darüber hinaus nicht machen. Aber ich glaube, was auch schon dem Team hilft, ist allein den guten Willen zu sehen. Und der war auf jeden Fall da bei allen anderen Teams dann auch. Denn wir sind natürlich auch ein bisschen in so einer Schicksalsgemeinschaft. Wir brauchen alle Teams, um dort auch guten Sport zu präsentieren und ein gutes Rennen, aufs Wasser zu bringen. Ja. Das bringt nichts, wenn wir da am Ende alleine lang segeln. Insofern haben wir alle ein Rieseninteresse daran, dass alle Teams jeweils immer wieder an den Start kommen. Man hat dann auch zum Teil Techniker rübergeschickt zum anderen Team, da nochmal mitzuhelfen und einen Schlag ranzuhauen.
Oder der Mast zum Beispiel für das Team Guyot, der kam vom 11th Hour Team aus den USA. Die haben deren Ersatzmast. Was ist, wenn deren Mast noch gebrochen wäre? Hätten die dann noch einen anderen gehabt?
Ich glaube schon, ja.
Ist ein Mast. Ich stelle mir ja vor, okay, komm mal, ein Mast kann schnell brechen. Die haben 5, 6, 7 Masten, haben sie da einfach auf Lager. Ist dem so?
Nee. Die 11th Hour hatten einen Mast in Lorient in Frankreich. Und der konnte nach Kiel transportiert werden, auf dem Schwertransporter. Das ist auch nicht ohne. Da braucht man Sondergenehmigung und es ist ja ein ziemlich langes Geschütz, was dann da einmal quer durch Nordeuropa fährt. Der Transport. Also da hat das Team Holcim wesentlich schwieriger getroffen. Deren Mast ist auf Etappe 4 gebrochen, auf dem Weg in Amerika entlang nach Norden. Und die sind dann in Rio eingelaufen, haben ihr Schiff per Frachtschiff nach Newport verfrachtet und ihren Ersatzmast per Flugzeug aus Frankreich geholt. Mhm. Die Sache war schon komplexer und auch teurer.
Und da geht es auch um Stunden, ne? Ob man rechtzeitig zum Start der nächsten Etappe, es sind ja immer oft mal 10 Tage Pause.
Ich glaube, 12 Stunden mehr, dann hätten sie es nicht geschafft.
Also man braucht einander. Man braucht die Konkurrenz alleine wegen des sportlichen Wettbewerbs auch nach außen. Und man braucht natürlich einander auch, um möglicherweise sich zu retten in Seenot. Du hattest eine ähnliche Situation, hattest du mal beim Vendée Globe, bei dem Solosegeln. Da hast du deinen Kollegen Kevin, einer der größten Offshore-Segler, mitgesucht. Wie dramatisch war die Situation damals? Denn ihr wusstet nur, der muss irgendwo auf einer Rettungsinsel schwimmen. Aber wie sucht man da?
Die Rennleitung hatte ein Dreieck definiert mit Ozeanographen und Meteorologen zusammen. Von der vermuteten Unglücksstelle ausgehend sozusagen einen Korridor, wohin Kevin treiben könnte. Und dieses Suchgebiet wurde dann eingeteilt in 4 Streifen. Und diese 4 Streifen wurden 4 Rennjachten zugeteilt. Jean Le Cam, Sébastien Simon und mir. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Oder wir waren nur 3 Rennjachten. Es gab also 3 Streifen. Und wir haben dann jeweils in unserem Streifen so Linien gesegelt. Auf und ab, hin und her. Mhm. Möglichst langsam und versucht einfach Ausschau zu halten. Und das war natürlich ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Aber ja, durch ein Wunder hat Jean Le Cam den Kevin dann am Ende gefunden. Am nächsten Morgen dann oder am nächsten Mittag.
Okay, und dem ging es gut. Der Rennen war also auch offiziell unterbrochen in dem Fall. Und alle haben mitgeholfen zu suchen.
Ja, nicht, das waren ja 33 Konkurrenten im Rennen. Nur wir, die am nächsten dran waren, wurden umgeleitet, um dann bei der Hilfe dabei zu sein.
Gab es Ausgleichspunkte für euch?
Ausgleichszeit. Die hat dann am Ende auch das Gesamtklassement des Rennens erheblich durcheinander gewirbelt.
Okay. War es zu deinem Nachteil, dass du mitgesucht hast?
Ganz gute Frage. Habe ich mir noch nie gestellt, ob man jetzt mal alle Ausgleichszahlen wegnehmen würde, was dann rauskommen würde. Ja. Bin ich mir gar nicht sicher.
Die Vendée Globe.
Ich glaube, dann wäre ich Vierter, ehrlich gesagt. Anstatt Fünfter.
Fünfter, ne? Anstatt Fünfter, ja, okay.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Vierter oder Fünfter. Macht das einen Unterschied? Nein.
Nein, kein Unterschied.
Ich hatte auch sowieso das Gefühl, bei diesem Ocean Race, es ist nicht das Wichtigste, dass man als Sieger hervorgeht.
Es ist eben mehr als Sport.
Was heißt das, mehr als Sport?
Es ist auch ein großes technologisches und menschliches Abenteuer.
Ja. Was dann auch mit reinspielt, ein Abenteuer, das natürlich auch nach außen sich erzählen lässt. Es muss nicht immer der Sieg sein.
Wäre natürlich trotzdem schön am Ende.
Oder?
Als Sieger in Genua anzukommen. Das versuchen wir dann beim nächsten Mal.
Oder als Sieger der Vendée Globe.
Ja.
Denn das ist das Ziel, das am nächsten ist. Es ist dieses Jahr auch wieder soweit und zum zweiten Mal wirst du antreten. 80 Tage lang alleine auf diesem gleichen Schiff. Das finde ich so erstaunlich, dass du mit dem gleichen Schiff, das ihr jetzt mit 5 Mann bedient oder beziehungsweise 4 Seglern, dass du das jetzt alleine machst. Was kannst du zum Beispiel alleine nicht machen, was ihr zu viert beim Ocean Race stemmen könnt?
Ich kann mir nicht so gut aus der Patsche helfen alleine. Also uns ist da ja zum Beispiel, da gibt es auch ein Buch Bilder, ist dieses Segel runtergefallen, was dann auch zum Riss im Mast geführt hat. Und dann hing das Segel auf dem Foil aufgespießt, um den Kiel gewickelt und wir trieben da irgendwie rückwärts in diesen riesigen Wellen. Da ist es dann schon gut, mit 5 Leuten da zu sein, beziehungsweise 4, einer filmt das Ganze, aber mit 4 Leuten dann sich gegenseitig helfen zu können und die Situation in den Griff zu kriegen und mit den ganzen anstrengenden 2 Tagen, die dem folgten, um den Mast zu reparieren, das hätte ich, glaube ich, allein nie hingekriegt.
Was bedeutet das für das Solorennen,
wenn
im
Solorennen wäre sowas dann Rennende gewesen.
Okay, das wäre sogar Rennende gewesen.
Schätze ich mal. Also ich glaube, ich wäre dann nach Kapstadt gefahren. Und dann hätte man überlegt, was man dann macht, ob man dann noch vielleicht außer nach der Reparatur, außer Konkurrenz, vielleicht trotzdem weiter um die Welt segelt. Mhm. Man wäre dann nicht mehr im Klassement.
Ja.
Aber das hat es auch in der Vergangenheit oft gegeben, dass dann Konkurrenten auch unter diesen Bedingungen dann die Reise noch fortgesetzt haben.
Wird das Material etwas weniger ausgereizt, wenn du alleine unterwegs bist?
Ich glaube schon, ja, ja. Naturgemäß ist man natürlich nicht die ganze Zeit immer sozusagen auf voll da und pusht das Boot volle Kanne, sondern muss dann zwischendurch auch einfach mal ein bisschen nachlassen, dass man ein bisschen Schlaf kriegt.
Ja.
Und insofern ist die Gesamtbelastung niedriger.
Wie viele Stunden Schlaf kriegst du, wenn du alleine unterwegs bist?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, bei diesem anderen, kleineren, mehrere Wochen dauernden Rennen Figaro du Solitaire, da schläfst du 20 Minuten am Stück und das war's. Und dann nachher wieder 20 Minuten, dann wieder 20 Minuten. Wie ist es bei diesen 80 Tagen?
Das ist grundsätzlich genauso. Also wir schlafen in kurzen Häppchen und manchmal auch anderthalb Stunden maximal, würde ich sagen. Und die Schlafqualität ist oft natürlich schwierig und schlecht. Es ist ganz schwierig tatsächlich auch zu messen, wie viel wir da schlafen. Also ich weiß nicht, ob die Konkurrenten da schon weiter sind, aber wir als Team haben noch keine Möglichkeit gefunden, das gut zu messen.
Ich hätte gedacht, du hast eine Smartwatch natürlich, die alles aufzeichnet.
Ja, das funktioniert nicht, wenn sich alles bewegt. Also eine Smartwatch funktioniert auf festem Boden gut, kann Aufschluss geben darüber, wie viel man geruht hat, kann tatsächlich den Schlaf auch nicht so gut analysieren, wie diese Geräte immer anzeigen. Also den REM-Schlaf können die in der Regel nicht richtig feststellen. Dafür hat man so Elektroden am Kopf, das machen wir dann auch zum Teil, solche Messungen im Training. Aber was wirklich im Rennen, wie viel wir wirklich schlafen und wie viel wir vor allem tief schlafen, haben wir im Moment keine Idee. Das wäre nochmal ganz interessant, wenn da die Messgeräte sich entwickeln, dass wir das irgendwann mal rausfinden.
Es heißt ja von der Vendée Globe, das ist auch eine Reise nach innen und jeder, der sie durchsteht, der wird innerlich verändert und ein Leben lang geprägt. Inwiefern war das bei dir der Fall nach deinem ersten Vendée Globe-Rennen?
Also man wächst natürlich an so einer Herausforderung. Und eigentlich, abgesehen vom Segeln, eine Sache, die mich inspiriert, ist die, dass es für mich eine sehr unwahrscheinliche Konstellation war, dass ich irgendwann mal Vendée Globe segeln würde. War jetzt nicht so wahrscheinlich, denke ich mal. Oder war sehr weit weg für mich als Jugendlicher. Ich hatte da diese Faszination Vendée Globe schon als 16-, 17-Jähriger. Und irgendwann konkretisierte sich das mehr zu so einer Art Traum und tatsächlich ein Wunsch, zumindest Profi zu segeln, Hochsee zu segeln und vielleicht irgendwann die Vendée Globe. Und irgendwann wurde das tatsächlich ein Ziel, was ich dann konsequent über 10 Jahre verfolgt habe. Einfach zu sehen, wenn man ein Ziel so doll verfolgt, kann man ein Ziel unter bestimmten Umständen und mit ein bisschen Glück tatsächlich auch umsetzen. Und das ist eigentlich das, was für mich die große Lebenserfahrung dieses Vendée Globes ist.
Wie bist du mit der Einsamkeit umgegangen? Die kann einen zermürben. Ich meine, auch an der einen oder anderen Stelle habe ich von dir auch gelesen, das ist eine zermürbende Einsamkeit. 80 Tage alleine auf dem Weltmeer.
Ja, zermürbend ist, glaube ich, dieses ganze Rennen phasenweise. Ja. Dann natürlich auch ganz toll zwischendurch. Das sind einfach intensive Emotionen. Und man ist auch in gewisser Weise nackt. Man ist da draußen wirklich auf sich alleine gestellt und man kann natürlich jetzt sich keine Hilfe holen, man kann sich nicht hinter jemandem anders verstecken. Mhm. Es ist eine sehr pure Angelegenheit und das macht es irgendwo auch so reizvoll zu sagen, okay, ja, man geht dieses Abenteuer ein und guckt einfach nochmal, wie kommt man mit sich, der Welt, der Natur und der Technik da draußen klar über so lange Zeit.
Und bist du immer gut klargekommen mit dir?
Es ist natürlich wirklich die schwierigste Grenzerfahrung, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und das hat sehr viel Intensität, bringt sehr viel Intensität mit sich, sowohl positive als auch natürlich negative. Und sehr viel Stress, Sorgen, Müdigkeit und Anstrengung. Und man akkumuliert auch natürlich diese Intensität irgendwie mental. Und ich glaube, dass es bestimmt ein Jahr gedauert hat, mich davon halbwegs zu erholen. Aber man ist auch nie wieder der gleiche wie vorher. Es hinterlässt Spuren im Positiven wie auch im Negativen.
Und was ist besser danach? Also man weiß, man kann ein Ziel erreichen. Das ist natürlich unglaublicher Stolz.
Ich kann es niemandem empfehlen, das nachzueifern. Ja. Aber was für mich schön ist, ist ein großes Ziel im Leben zu haben. Das setzt einfach sehr viel Kraft und Energie frei und zu merken, auch andere inspirieren zu können, für dieses Ziel gewinnen zu können und das gemeinsam dann auch anzustreben und zu erreichen. Das ist eigentlich das, was mir daran am meisten Spaß macht.
Du willst es auf jeden Fall nochmal, dieses Erlebnis, und zwar in diesem Jahr. Dann, wann ist es? Oktober, November? Wann
geht's? 10. November ist Start.
10. November ist der Start und dann wirst du wieder 80 Tage ungefähr unterwegs sein, ganz alleine auf dem Meer. Dann toi 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 für all die Vorbereitung. Die Kampagne steht aber, also da kommt auch nichts mehr dazwischen.
Ja.
Die Kampagne steht. Dann auf jeden Fall toi toi toi. Danke hier, dass wir ein bisschen reinschnuppern konnten ins Offshore-Segeln und in das große Abenteuer Ocean Race. Du hast zusammen mit den Autoren geschrieben in diesen beiden Büchern. Einmal Boris Herrmann und das Rennen um die Welt. Und dann haben wir natürlich relativ neu Abenteuer Ocean Race mit meinem Team im Rennen um die Welt. Boris, danke für heute und toi toi toi. Machst du ein Schotbruch hier.
Vielen Dank, ja, danke für das Gespräch.
Sagt ihr das bei euch unter Kollegen auch, machst du ein Schotbruch?
Ja, das ist der
Klassiker.
Das schon, ja.
Der kein Klischee ist, wie Ahoi.
Ja, aber nur auf Deutsch.
Nur auf Deutsch. Wie sagt der Engländer? Ja, ihr sprecht ja auch Englisch.
Fair winds.
Team. Fair winds. Farewell, Boris Herrmann.
Gut.
Talk mit Thies.
Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Kehlmanns Helden. Ihr kennt bestimmt Daniel Kehlmann, einer der erfolgreichsten deutschen Autoren weltweit. Die Vermessung der Welt haben damals ganz viele gelesen. Zuletzt kam Lichtspiel und Daniel war neulich erst hier bei mir. Und es war ein wirklich tolles Gespräch. Er hat jetzt auf jeden Fall einen eigenen Podcast mit seinem 15-jährigen Sohn Oskar. Wenn Oskar nicht zur Schule geht, dann ist er im Sportstudio oder am Klavier. Er streamt, er zockt und möchte später Schauspieler werden. Durch den Vater hat er schließlich auch schon einige kennengelernt. Daniel hat damals erzählt, wie er mit seinem Sohn am Set in England war, als Hollywood eine Geschichte von ihm verfilmt hat. Du hättest gehen sollen. Wir hören mal kurz rein.
Mein Sohn war, glaube ich, 8 Jahre alt und er war nie so beeindruckt von seinem Vater, nie vorher und nie nachher, wie als wir an dieses Set kamen und dort hatten sie wirklich ein Spukhaus nachgestellt und da waren eben so dunkle Gänge mit Schatten und düster und dort mit mir rumzulaufen durch diese Spukgänge und zu wissen, das wurde alles gebaut wegen seinem Vater und das ist alles auch wirklich unheimlich. Er war so beeindruckt wie nie vorher und nie nachher von mir. Also allein dafür hat es sich gelohnt.
Ich wollte gerade sagen, und dann kam Kevin Bacon wahrscheinlich noch und sagte irgendwie, hey,
ja, das war so, ja.
Good to see you,
das war
man.
Wirklich so, ja. Kevin Bacon kam und war sehr freundlich, sehr amerikanisch
Daniel.
Freundlich. Das war genau so, ja. Und dann kam Amanda Seyfried, die er natürlich von dem Mamma Mia-Film kannte. Aber nichts hat ihn so beeindruckt wie die Kulissen, wie diese dunklen, unheimlichen Spukgänge. Das war der eigentliche Gewinn für mich.
Daniel Kehlmann, der also jetzt einen gemeinsamen Podcast mit seinem mittlerweile 15-jährigen Sohn hat. Und die beiden sprechen über ihre Helden aus Filmen, aus Büchern, Musik, Social Media. Zum Beispiel über den größten YouTuber der Welt oder Zombie-Serien. Drake oder auch Franz Schubert oder auch Franz Kafka. Denn zu der Serie Kafka hat Daniel das Drehbuch geschrieben. Alle 6 Folgen von Kehlmanns Helden gibt es jetzt in der ARD-Audiothek. Ist ein Tipp.